Ja, herzlich willkommen beim politischen Magazin am Mittwoch. Hier für euch am Mikrofon ist der Andi. Und wie jeden Mittwoch erzählen wir euch über aktuelle Geschehnisse oder auch über politische Ereignisse auf der Welt oder hier in Frankfurt. Und heute wollen wir ein bisschen ins Philosophische sozusagen reingehen. Und ich habe hier die Michaela vor mir sitzen und wir wollen so ein bisschen über politische Präsenz sprechen. Mhm. Und politische Präsenz, da kann man sich vielleicht erstmal gar nicht so richtig was unter vorstellen, was damit gemeint ist. Aber sozusagen, bevor wir da einsteigen, was das überhaupt ist, erzähl doch mal kurz was von dir. Wie bist du sozusagen dazu gekommen und was machst du sozusagen? Also das kann ich ja mal erstmal noch mal kurz selber vorstellen.
Mhm. Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Also mein Name ist Michaela Ehinger und Ehinger, das ist ja schon so ein schwäbischer Name, ne? Also ich komme auch aus dem Schwabenlande, bin in Stuttgart groß geworden als Kommunistenkind in den 60er Jahren und damals dachte die Grundschullehrerin zum Beispiel noch, dass Kommunisten Kinder fressen. Sowas musste ich mir dann anhören. Und ja, ich bin da aufgewachsen und bereits in der Schule bin ich mit diesem System nicht zurechtgekommen. Und dann war die Frage, ja, was macht man denn da? Also ich habe gemerkt, so kann ich gar in diesem System Schule kann ich gar nicht existieren. Und ich habe mich sehr schnell erkundigt nach anderen Schulmodellen, wurde Schulsprecherin, habe mich da sehr engagiert, habe eine alternative Woche damals entwickelt, wo Lehrer, Schüler, ja noch alles, Eltern auch, Sachen entwickeln konnten eine Woche lang. Also jeder das, was ihn interessiert, angeboten hat, eine große Küche gemacht wurde. Das hat mich beflügelt eine Zeit lang und dann habe ich gemerkt, das läuft sich aber aus. Dann war ich viel im Theater damals und habe festgestellt, dass dort eine Konzentration ist und dass da was passiert, was mich so berührt, dass für mich ganz anders Veränderung passiert. Also Geschichten, die da erzählt wurden und auch die Qualität der Dichte, was ich heute Präsenz nennen würde, das hat in meinem Inneren was bewegt. Auf eine ganz andere Art und Weise. Und dadurch bin ich Schauspielerin geworden, habe dann hier später in Frankfurt an der Hochschule studiert, war im Schauspielhaus hier in Frankfurt Schauspielerin, habe dann viele freie Projekte gemacht, habe in Frankfurt, glaube ich, in jedem Theater gespielt, was es gibt. Und habe auch angefangen, mit Menschen viel zu arbeiten, erstmal mit Kolleginnen und Kollegen. Und das Thema Präsenz, das hat sich immer mehr rauskristallisiert. Ja, habe dann angefangen, in der Wirtschaft auch Leute zu coachen, Seminare für Führungskräfte zu entwickeln. Und ja, das Thema Präsenz hat für mich immer mehr an Gestalt gewonnen, bis dahingehend, dass ich ein Buch dazu geschrieben habe, um die Erfahrung, die ich gesammelt habe, letztendlich auch mal zu bündeln und das Wissen demokratisch zur Verfügung zu stellen.
Bevor wir sozusagen da auch einsteigen, was ja politische Präsenz sozusagen ist, würde mich nochmal kurz interessieren, du hast ja gesagt, dass du sozusagen aus einer kommunistischen Erziehung sozusagen hergekommen bist. Hat sich das, setzt sich das bis heute noch durch, dieser politische Wille von damals?
Also, ja, das würde ich schon sagen. Also ich glaube, eine gewisse Idee von Freiheit ist damit, wenn man das jetzt auch, also die Idee ist mitgegeben worden. Ich habe allerdings sehr gelitten unter der Art und Weise als Kind und als Jugendliche der politischen Arbeit meiner Eltern. Also das hieß nämlich, Kinder sind kleine Erwachsene, um die muss man sich nicht kümmern. Wir machen politische Arbeit für die Zukunft. Und die damit einhergehende Verwahrlosung der Kinder, würde ich mal sagen, wurde damit...
Also hat das schon noch was mit Unterdrückung zu tun gehabt?
Ja, vielleicht Unterdrückung, also mindestens nicht wahrnehmen, was eigentlich Thema auch ist. Ja, und die Idee von einem Modell, was in der Zukunft stattfindet, hat oft damit zu tun, dass man sich so in die Zukunft reindenkt und alles für das dann Zukünftige macht, dass man die ganz die wirklich die realen Beziehungen vernachlässigt. Das hat sich ja sowohl, also in meinem Fall, kann ich das sagen, in der Kindererziehung wiedergespiegelt, im Umgang von Frau und Mann hat sich das wiedergespiegelt, in dem Umgang der politischen Gruppen auch untereinander massiv, auch in den Organisationen drin, massiv hierarchisch, macho-mäßig geprägt bis zum Anschlag.
Also sehr patriarchal sozusagen, ja, aufgebaut.
Ja. Mhm.
Und warst du dann sozusagen auch sehr politisch aktiv dann in deiner, sag ich mal, Jugend?
Ja, wenn man also Schulsprecher als politische Arbeit sieht, sehe ich natürlich so, ja. Und das Entwickeln von Modellen, die gelebt werden können in der Zeit. Und Hausbesetzer-Szene war damals auch sehr Thema. Da war ich aber nur am Rande, meine Schwester war da sehr aktiv. Mhm. Habe ich also nur am Rande so mitbekommen. Und auch natürlich die damit einhergehenden Frustrationen erlebt der Menschen, die damit auch verknüpft waren.
Was ist, was würdest du vielleicht mal ganz kurz, bevor wir, wie gesagt, noch kurz davor, sozusagen in das Thema einzusteigen. Wie würdest du das bezeichnen oder was würdest du da die Problematik sehen, was das Problem der patriarchalen Gesellschaft ist?
Oh, das ist natürlich ein Riesenfeld, Junge. Aber das ist ein ganz wichtiges Thema. Das Problem ist, dass da eine bestimmte Art von Machtdenken etabliert wurde über Jahrtausende, die vorhanden ist und die, weil sie so normal ist, kaum wahrgenommen wird und die aber in alle Lebensbereiche hineingeht und von der wir ganz stark geprägt sind und zwar massiv geprägt, so dass wir es eben gar nicht merken. Da würde ich total gerne einen wunderbaren Text kurz vorlesen und zwar ist der von Marlene Strerowitz. Moment mal. Die hat hier Poetikvorlesung gehalten, 98. Und die hieß, auch ein super Titel, die können, mögen, dürfen, sollen, wollen, müssen, lassen. Und da gibt es folgenden Gedanken. Nun sind wir aber, und ich lege als Erste dazu ein Geständnis ab, diese geprägten Wesen mussten lernen, bevor wir wussten, wurden geprägt, bevor wir die Prägung auch nur beurteilen konnten und schon gar nicht wissen konnten, wie sich verhalten dazu. Wir sind Gemachte, die versuchen müssen, die eigene Machart herauszufinden und die Konstruktionsgeheimnisse aufzudecken.
Ja, wie würdest du das verstehen? Wie würdest du das interpretieren?
Das ist eben der Punkt, wahrnehmen, was ist. Und das ist eben gar nicht einfach, weil sozusagen wir sind ja selber das Objekt, was wir betrachten oder die Kommunikation, die wir führen, gleichzeitig zu betrachten. Also das Innen und Außen, das Geprägte ist ja in uns, die Art, wie wir selbst denken, unsere Vorstellungsbilder. Und da ist erstmal, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt wahrzunehmen, dass wir geprägt sind und dass wir, sobald wir anfangen, Prägung zu erkennen, und das ist ja wie Puzzlearbeit, das ist ja richtig harte Arbeit in einer gewissen Weise, das zu erkennen, können wir Stück für Stück, Schicht für Schicht immer wieder und ein Leben lang, also ich bin jetzt schon relativ alt, ja, ich habe 2 erwachsene Kinder, mein Sohn ist 32, meine Tochter ist 21, das ist harte Arbeit, hart ist vielleicht nicht das richtige Wort, bewusst, immer wieder ein Bewusstseinsprozess, der echt überhaupt nicht aufhört. Da dachte ich schon manches Mal, ich hätte schon so viel verstanden und merke eigentlich immer mehr, dass ich immer noch so geprägt bin und da kaum rauskomme. Also natürlich im Vergleich vielleicht zu anderen ein bisschen mehr, aber immer noch so feststecke in dämlichsten Konstruktionen, ja, die mir mein Gehirn vorsingt und ich dann selber, wenn ich es merke, freundlich über mich lachen darf und denke, aha, interessant, aha, was haben wir denn da für ein Märchen, dem wir da noch glauben? Da kommt der Prinz, aha, okay, na super.
Aber das ist vielleicht ja auch etwas, also das ist ja schon mal erstmal gut, dass du dir dem ja bewusst bist, ja. Das ist ja häufig bei vielen anderen Menschen, findet ja so ein Prozess ja erst gar nicht statt. Mhm. Da würde mich vielleicht nochmal interessieren, dann kannst du vielleicht ein Beispiel nennen, was dir dann vielleicht manchmal an dir selber auffällt, wo du merkst, okay, das sind so diese typischen Rollen, in die man dann irgendwie da reinfällt und dann merkt, oh Gott, was mache ich hier eigentlich so?
Also ich nehme mal sowas relativ Typisches, ja, was mich mal sehr bewegt hat vor ein paar Jahren. Da bin ich mit dem Fahrrad Richtung Musanturm gefahren, weil da hatte ich eine Vorstellung. Und auf dem Weg ist mir eine junge Frau auf dem Fahrrad entgegengekommen und hinten drauf saß ein Junge, der hat sie so umarmt. Und dieses Bild hat mich total berührt, weil in meiner Vorstellung war das immer so, dass ich als Frau hinten drauf sitze und den Mann umarme. Und diese Umdrehung und diese Lust, die damit auch verknüpft war, das fand ich ganz toll. Und dieses Vorstellungsbild hat mir sehr geholfen zu verstehen, dass ich auch mit Freude in die Kraft gehen kann. Ja, zum Beispiel. Also ich glaube, ja, das ist ein Beispiel, aber gibt's ganz, 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 ganz viele natürlich.
Ja, das ist auf jeden Fall schon mal erstmal, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, wichtig, da sich, glaube ich, einfach dem erstmal bewusst zu sein. Also mir fällt es zum Beispiel auch selber auch irgendwie schwer, da natürlich auch diese Stereotypen da auszubrechen. Und
klar, sich, ich meine, wir sind umgeben davon. Ja.
Und genau, jetzt würde ich nochmal fragen, weil du vorhin von Präsenz gesprochen hast, also das präsente Wahrnehmen, das Präsent, also in der Präsenz sozusagen sein, also in dem Jetzt-Sein sozusagen. Was bedeutet das für dich?
Also präsent sein bedeutet wahrnehmen, was gerade jetzt ist. Also, dass ich möglichst mit all meinen Sinnen hier anwesend bin, spüre, mich auch spüre, also auch der Spürsinn vorhanden ist. Und also ich mich wahrnehme, dich wahrnehme, den Raum wahrnehme, ein Bewusstsein für die Situation habe. Und es ist ein wacher Zustand, der mir ermöglicht, zu reagieren und zu agieren. Ich finde es ganz interessant. Tiere sind, glaube ich, sehr stark im Hier und Jetzt. Und damit verknüpft ist eine muskuläre Wohlspannung. Eine Spannung, die nicht zu viel ist und nicht zu wenig, interessanterweise. Denn wenn wir uns anspannen, weil wir zum Beispiel geistig zu angespannt sind, spannen wir auch die Muskeln an und damit die Atmung. Oder wir können auch natürlich die Muskeln anspannen, aber dann blockieren wir immer Gelenke. Und wenn wir Gelenke blockieren über Überspannung oder Unterspannung, haben wir keine Bewegungsfreiheit. Und wenn wir keine Bewegungsfreiheit haben, haben wir auch weniger geistige Bewegungsfreiheit, ist mein Eindruck. Also da kommt man ja zu dem Wort Haltung auch ganz schnell und merkt, dass das eben sowohl eine Körperhaltung ist als eine innere Haltung. Und mein Eindruck ist, wenn man so in den Straßen rumläuft, auch jetzt in dieser Maskenzeit, ja, das Zusammenziehen der Körper findet sehr stark statt, dass sich klein macht, dass sich verängstigt sein und nicht mehr in seine Größe kommen.
Ja. Und das hört sich sehr komplex an. Also
ist es, ja.
Das sozusagen in den Hier und Jetzt sein.
Ja, das kann man auch nicht dauernd machen. Also es geht nicht, ja.
Und du hast ja gesagt, so mit deiner ganzen Wahrnehmung, mit deinem ganzen Körper, das erfordert doch so viel Konzentration.
Ich würde mal sagen, Aufmerksamkeit. Die Frage ist, wo geht unsere Aufmerksamkeit hin? Wir sind eher konditioniert, auf ein Ergebnis hinzugehen, was sein wird. Und weniger darauf, wie wir etwas tun. Aber da fängt das Politische eben an, würde ich sagen. Denn die Frage, wie wir etwas machen, ist sehr wichtig. Hm. Und das Wahrnehmen des Augenblicks, dessen, was wir tun, das führt in das Wie hinein. Wie mache ich das? Wie bin ich jetzt gerade hier? Wie denke ich?
Und was verstehst du dann unter politischer Präsenz? Um jetzt da mal sozusagen einzusteigen. Mhm. Also
Ja, zum Beispiel, dass ich wahrnehme, welche Vorstellungsbilder mich prägen. Dass ich wahrnehme, dass ich mich selber stimmen kann. Sozusagen von meinen Vorstellungsbildern, aber auch von meiner Körperhaltung her. Und dass ich mich ermächtigen kann, natürlich in einem bestimmten Maß. Kein Mensch ist frei, ja, also das kann man vergessen. Aber welchen Gestaltungsraum habe ich? Dass ich den Gestaltungsraum, den wir als Menschen haben, versuche immer wieder zu ergreifen. Das ist für mich das Politische. Also sich als gestaltende Person zu begreifen und nicht als jemand, der gestaltet wird. Und natürlich prägt uns das alles hier. Gar keine Frage. Ja, also, die Frage ist, wie wir damit umgehen. Damit, da sehe ich ganz viel unsere einzige Möglichkeit. Ja, ich kann ganz vieles hier nicht ändern. Aber natürlich würde ich mir wünschen, dass sich Dinge ändern. Die Frage ist aber, wie findet Veränderung statt? Indem ich jetzt in Krieg ziehe, indem ich kämpfe, indem ich gelingendere Beziehungen lebe. Also wo fängt Gestaltung an und wo fängt die Veränderung an? Und mir scheint, die große Herausforderung ist, im Umgang mit sich selbst anzufangen, was eine ungeheuerliche Aufgabe ist, aber sehr produktiv, und in der Beziehung zu anderen das zu spiegeln, also auch in dem Kontakt und sich darüber auseinanderzusetzen, weil dann fangen an, Beziehungen anders zu leben, dann fängt im Jetzt, im Hier und Heute eine andere Art von Kommunikation an. Und ich glaube, ja, da, das ist das Politische daran.
Das ist sozusagen der tägliche Kampf mit sich selber und aber natürlich auch mit der Gestaltung des eigenen Raumes wahrscheinlich. Also so habe ich das jetzt, so habe ich das so ein bisschen auch für mich interpretiert, dass man selber sozusagen auch dafür die Verantwortung übernimmt, was man sozusagen aus seiner Umgebung heraus gestalten kann oder gestalten möchte.
Verantwortung finde ich da einen ganz guten Begriff. Also es wirklich zu verantworten, was ich tue. Das will man natürlich auch nicht immer, gell? Also, aber letztendlich haben wir das zu verantworten, ja. In unserer begrenzten Lebenszeit ist da einfach eine Möglichkeit da zur Gestaltung. Und ich glaube, dass viele Momente vorübergehen bei vielen Menschen und dieser Gestaltungsraum nicht wahrgenommen wird. Ich kann mich vielleicht muss ich da mal kurz weiter ausholen. Das Thema Präsenz ist mir begegnet als Schauspielerin, ne? Das heißt, auf der Bühne brauchst du Präsenz. Das bedeutet, dass du wirklich in den Vorgang, den du gerade tust, voll reingehst. Du kannst nicht ans Publikum denken. Du kannst nicht denken, ich habe den Satz schon gesagt, auch wenn ich ihn schon 50 Mal in anderen Vorstellungen gesagt habe. Jetzt ist jetzt. Und nur dann fängt er an zu leben. Fängt dieses Leben an zu leben auf der Bühne. Und dann bin ich Mutter geworden und habe oft festgestellt, oh, ich will wieder zurück ins Theater. Irgendwie ist das da intensiver. Ich bewältige mein Dasein hier nicht so. Bis ich gemerkt habe, das hängt mit diesem Vorgang des Präsentseins zusammen. Ich kann aber genauso auf dem Weg zum Kindergarten mit meiner Tochter oder meinem Sohn präsent sein. Und einfach in diesem Hier und Jetzt sein. Und plötzlich ist es Leben. Ist es mein Leben? Ist es unser Leben? Oder ich kann einfach zum Kindergarten hetzen und eigentlich schon da sein wollen und schon am liebsten an meinem Arbeitsplatz sein. Und ja, dann fand dieser Moment eigentlich nicht statt. Und dann finden da bereits Missverständnisse, Kränkungen, aller Art statt, Kränkung auch einem selbst gegenüber, dass man diesen Raum nicht nutzt. Und das ist uns ganz häufig nicht bewusst. Das ist mir dann in den Seminaren dann später auch klar geworden, dass die meisten Menschen ganz stark schon angekommen sind. Irgendwo. Der Satz ist schon fertig, bevor man ihn begonnen hat. Man hat den Raum schon verlassen. Also es ist immer zu dieses Nicht-Dasein, was ich jetzt ein bisschen besser verstehe. Ja, also unterdessen. Also es hat ein bisschen gedauert zu begreifen, warum das so stark ist bei den Leuten.
Was hast du da verstanden?
Also jetzt in der Corona-Zeit konnte ich ja keine Seminare mehr geben, habe mit ganz wenig Leuten auch zu tun gehabt und musste plötzlich viel vorm Computer sitzen. Das war vorher überhaupt nicht mein Leben. Und plötzlich merke ich, da entsteht so eine Starre in diesem Blick und man ist sehr so weggesogen häufig. Und dann wirklich wieder in den Körper zu kommen, ist gar nicht so einfach. Also es ist wie so, der Körper ist so ein bisschen weg, ja, ist mein Eindruck. Man lebt wie in zwei Welten und vielleicht ist für manche diese virtuelle Welt und dieser Druck, viel bewältigen zu müssen, auch irgendwie Ziele zu erreichen, so groß, dass man eben in dem Hier und Jetzt einfach kaum verweilen kann. Ja, das ist vielleicht ein Aspekt. Ein anderer ist, dass mir jetzt das Thema Präsenz nochmal voll auf die Füße gefallen ist. Denn in der Existenz Angst entsteht, Angst. Und präsent sein ist das Gegenteil von Stress haben. Und so durfte ich mich jetzt sehr stark üben, darin mit meiner Angst bewusster umzugehen, immer und immer wieder, um Moment für Moment immer wieder mein Nervensystem zu beruhigen. Und das finde ich schon unglaublich. Also, dass man aus diesem Gejagtsein raustritt in eine Bewusstheit und dann mit sich arbeitet.
Ich finde, dieses Gejagt beschreibt das ziemlich gut, ne? Weil das also ein bisschen das auch widerspiegelt, in dem Sinne, dass man da, dass man immer auf der Jagd ist oder gejagt wird, sozusagen zum nächsten Ziel sozusagen anzukommen oder zum nächsten Ziel oder die nächste Unternehmung zu tätigen. Das ist ja so ein bisschen auch so, wenn man sich den Terminkalender anschaut und dann sieht, okay, die ganze Woche ist irgendwie voll, dann ist es ja auch sowas wie gejagt werden, ne? Also gejagt werden von seinem eigenen Terminkalender.
Ja, und von den eigenen Vorstellungen und Ansprüchen, die man hat. Die präsenteste Person, die ich je im Leben gesehen habe, war in Marokko. Da kann ich mich gut dran erinnern, da war eine Bushaltestelle und die Busse kommen, wann sie wollen. Also es ist jetzt nicht so, dass man dann Zeitplan erregt. Ich würde sich nicht jemand aufregen wie hier. Die Busse kommen, wenn sie kommen wollen. Und der Mann stand. Und der stand, dass ich mir echt die Kinnlade runtergefallen ist, weil das war so ein tiefer Eindruck von Stehen. Ich glaube, es kriegt kein Schauspieler der Welt so hin. Und in dem ist diese Erfahrung, ich stehe hier und es geht gar nicht anders, ja. Also es ist ein ganz tiefes Akzeptieren dieses Augenblicks. Das hat mich richtig beeindruckt. Und wir stehen ja an der Bushaltestelle beispielsweise und denken schon, wann kommt der Bus? Ah, jetzt kommt er eine Minute zu spät. Fängt man schon an zu wackeln. Muss man schon telefonieren. Ja. Und dann rasen so die Gedanken. Ja. Dabei geht es jetzt vielleicht dann nur mal darum zu stehen. Und wenn wir wirklich stehen würden, würden wir uns spüren, würden vielleicht wahrnehmen, was in uns los ist, welche Bedürfnisse wir wirklich haben. Vielleicht wollen wir uns da mal setzen. Vielleicht wollen wir mal eine, was weiß ich. Also das darf dann alles sein, aber wir driften so ganz schnell halt ab.
Das ist eine tolle Metapher eigentlich, das Stehen, ne? Das wäre gerade so eingefallen. Wir wollen ein bisschen Musik machen, damit ihr auch was zu hören bekommt. Ja, herzlich willkommen. Wir sind hier immer noch beim politischen Magazin, was jeden Mittwoch um 16 Uhr hier auf Radio X 91.8 zu hören ist. Und ich habe hier die Michaela Ehinger vor mir und wir haben über politische Präsenz gesprochen, beziehungsweise wie sie auch zu politischer Präsenz gekommen ist, haben da einen sehr philosophischen Rundumschlag gemacht sozusagen. Und jetzt wollte ich dich aber noch fragen, was machst du mit deiner, ja, ich würde es ja schon fast sagen, Kunst sozusagen. Du gibst auch Coaching und gibst auch Seminare. Mich würde noch mal so ein bisschen interessieren, mit welchen Gründen kommen die Leute zu dir und was machst du da eigentlich überhaupt in den Seminaren?
Also die Gründe, warum Leute kommen, sind natürlich unterschiedlich. Gibt eine, so eine Gruppe, könnte man sagen, von Leuten, die souveräner auftreten wollen. Ob das jetzt bei Reden ist oder Redebeiträge platzieren. Ganz viele Frauen auch mit dem Thema, wie kann ich mich überhaupt durchsetzen in so Männerrunden, in Unternehmen? Wie kann ich gehört werden? Wie kann ich mich abgrenzen? Wie lerne ich Nein sagen? Dann das Thema, das jetzt groß ist, ist das Thema mit Ungewissheit umgehen. Auch da spielt präsent sein als Gegenpol, um das wahrzunehmen, eine ganz große Rolle. Das sind vielleicht so die ganz großen Bereiche. Das geht dann immer in verschiedene Dinge rein. Und ich arbeite mit den Leuten an, sag mal ganz vereinfacht gesagt, an innerer Haltung, an Körperhaltung und an Atmung. Und diese, da gibt es eine Wechselwirkung, ne? Je nachdem, wie ich mich hinsetze, welche Körperhaltung ich habe, komme ich auch in eine bestimmte psychische Verfassung. Und je nachdem, was ich denke, komme ich auch in eine körperliche Verfassung. Und beides verändert auch die Art, wie wir atmen, massiv. Und das sind so drei Arbeitsansätze, mit denen ich arbeite. Und dann arbeite ich zum Beispiel in der Situation, wie kann man präsent stehen? Oder gehen oder sitzen, oder atmen, weil das sind ja Vorgänge, die wir jeden Tag zigmal machen. Gehen, stehen, sitzen, atmen. Und es wäre ja ganz schön, ein Gespür dafür zu bekommen, wie sich das anfühlt, Präsenz. Ja? Und an diesen Vorgängen arbeite ich. Und wenn es zum Beispiel in einem Seminar passiert, dann sind ja auch andere dabei und beobachten die Einzelarbeit mit einer Person. Und dann entsteht oft was ganz, ganz Schönes, denn wenn jemand wirklich anfängt zu stehen, gibt man mehr Gewicht ab. Vertraut man dem Stehen. Letztendlich vertraut man sich selber in dem Moment mehr, nimmt sich stärker wahr. Und wenn man sich selber stärker wahrnimmt, also wenn man die Aufmerksamkeit, das ist ja ein Geschenk, sich selbst schenkt, dann entsteht auch so ein Moment der Wertschätzung von sich selbst. Und es immer wieder so berührend zu sehen, dass dann eine Art von Schönheit entsteht, die davor nicht erkennbar war. Weil der Stress, der sonst da war, vor anderen zu stehen, auch im Zentrum zu sein, zu groß ist. Und man noch nicht in seinen ganzen Körper reingegangen ist, sondern nur so einen kleinen Teil. Und sich nicht ganz in der Fülle geatmet hat, sondern vielleicht nur einen kleinen Teil. Und ja, das finde ich ein ganz schönes, also solche Momente entstehen dann immer wieder, dass über die Art, wie wir denken oder über die Art, wie wir gehen, stehen, sitzen, atmen, jemand stärker zu sich selbst kommt und sich selbst zum Geschenk wird. Und dann kann man daran arbeiten, ja, wenn ich mich selber stärker spüre und da mich selber mehr wahrnehme, dann merkt man plötzlich, nehmen auch die anderen einen mehr wahr. Häufig ist ja unsere Aufmerksamkeit nur beim Gegenüber. Wie findet der mich? Wie findet jener mich? Wie findet die mich? Ja? Oder wie bringe ich das darüber? Aber nicht bei sich selber. Und interessanterweise, wenn Menschen sich selbst stärker wahrnehmen, werden sie von anderen stärker wahrgenommen. Und dann kann ich ja auch beginnen, ganz bewusst andere bewusster wahrzunehmen. Mehr hinzuschauen, mehr hinzuhören, Und zwar wirklich hören und also präsent hören, aktiv hören und nicht, während die andere Person spricht, schon mir zusammenreimen, was ich gleich sagen will. Sondern einfach mal hören.
Und vielleicht nochmal eine Frage zwischendurch. Mhm. Weil du hast vorhin so von dieser Atmung und der Körperhaltung und sowas gesprochen. Was sagst du da den Leuten konkret? Also zum Beispiel bei der Atmung. Also was sagst du dann den Leuten, wie sie vielleicht, ja, ich will jetzt nicht sagen besser atmen, aber vielleicht um seine Mitte zu finden sozusagen.
Also ich erkläre vor allen Dingen, wie die Atmung funktioniert, dass wir wirklich wissen, wie es funktioniert. Interessanterweise wird erzählt, dass das Wissen um den Atem in der Antike nur Eingeweihten wiedergegeben wurde, weil man davon ausging, dass wer was vom Atmen versteht, was von Macht versteht. Souveränität entsteht oder jemand wirkt souverän, wenn er oder sie frei atmet. Und was mir erstmal am wichtigsten ist, zu verstehen, wie unsere Atmung funktioniert. Und in einem weiteren Schritt dann einfach zu gucken, wie gelingt es mir, die Atmung immer wieder zuzulassen. Weil wir spannen uns minütlich, vielleicht zigmal sogar an. Und diese Anspannung wahrzunehmen, ob die jetzt muskulär sind oder mental. Und dann wieder loslassen.
Vielleicht kannst du ja mal eine kleine Übung für unsere Zuhörerinnen machen.
Ja. Okay, also dann schlage ich mal vor, einen Augenblick die Hände auf den Bauch zu legen.
Ich mache das jetzt auch mal.
Genau, also. Und jetzt geht es um das Spüren. Spüren, dass die Bauchdecke sich hebt und senkt. Und am besten Millimeter für Millimeter diese Bewegung innerlich begleiten. Und spüren, versuchen bei der Bewegung zu bleiben. Bei der Ausatmung wird der Bauch ein bisschen flacher. Bei der Einatmung wölbt er sich leicht nach vorne. Und mal spüren, was macht es mit mir jetzt gerade, mit euch gerade, wenn man wirklich so ins Spüren kommt. Und auch durch das Spüren in die eigene Körpermitte. Was passiert mit dem Gesicht? Lassen andere Muskeln auch los? Was tauchen für Gefühle auf? Und dann nochmal ganz bewusst spüren. In dem Kontakt zur Hand. Ja, das war jetzt ein kleiner Moment, den wir jetzt wieder auflösen. Wobei ihr sehr gerne zuhörend im Kontakt mit eurer Atmung bleiben könnt. Das ist nämlich etwas, was ich ganz häufig mache und auch gerne anderen weitergebe, dass wenn wir zuhörend sind, liegend oder sitzend, dass wir im Kontakt mit der Bauchdecke oder mit der Seite, mit dem unteren Rücken, unsere eigene Atmung spüren. Weil dann bin ich im Zuhören bei mir. Öffne im Grunde auch meinen Resonanzraum, wenn man jetzt dann weitergehen würde, in das Thema Stimme rein. Und bin bei mir im Zuhören und konzentrierter und entspanne mich. Und wenn wir uns entspannen, interessanterweise, hören und sehen wir deutlich besser. Ich mache das in Seminaren immer und immer wieder, weil es oft eine lange Zeit, ja, wenn du den ganzen Tag aktiv bist und für andere da bist, dann habe ich gemerkt, es ist so hilfreich in den Momenten, während ich zuhöre, lege ich meine Hand auf den Bauch, versuche mich zu spüren Und dann merke ich, ich entspanne mich ein bisschen, kann wieder besser zuhören und nutze diese kleinen Momente zur Regeneration. Damit nicht Regeneration ein Thema ist, was nach der Arbeit oder vor der Arbeit stattfindet, sondern im Alltag, kontinuierlich.
Sozusagen im Prozess sozusagen.
Im Prozess, ja.
Und wir haben ja so ein bisschen, kannst du ruhig nochmal deinen Satz zu Ende führen?
Mich würde interessieren, du hast ja auch gerade mitgemacht, wie ist es dir denn gegangen?
Ich fand es erstmal überhaupt interessant, diese Bewegung überhaupt mitzumachen. Also diesen Bauch zu spüren und wenn das so vor und zurück geht sozusagen, das allein erstmal nur sozusagen zu spüren, das fand ich einfach schon interessant. Ja, mich wird nochmal, wir haben ja so ein bisschen im Vorgespräch ja so ein bisschen auch so ein bisschen schon auch unterhalten. Und wir sind dann auf die Frage gestoßen, wie oder was ist dafür die Bezeichnung, was du machst?
Ah ja.
Und dass wir vielleicht so ein bisschen so zusammen überlegen, was das sozusagen sein könnte. Und da ist mir ein anderes Kollektiv eingefallen, nämlich das Wumms-Kollektiv, was so mentale Selbstverteidigung macht.
Ja, genau. Und ja, das ist ein toller Begriff. Ja. Mentale Selbstverteidigung, finde ich super.
Ja.
Ich habe für mich festgestellt, dass wenn man präsent ist oder wenn ich präsent bin oder wir präsent sind, in diesen Augenblicken leben wir bestimmte Werte. Mhm. Und über diese Werte könnte ich erzählen. Ich habe da keinen Begriff so. Also ich finde das faszinierend, ja.
Aber es würde ja vielleicht sowas auch in die Richtung von mentaler Selbstverteidigung gehen.
Ja, ich arbeite halt sehr stark körperlich. Ja, also ich bin über die Stimmarbeit, über körperliche Präsenz, ein Teil der Kommunikation läuft immer unbewusst über unseren Körper, über Körpersprache. Und ob wir jemanden anschauen, ob wir unsere Hände benutzen, wie wir stehen, wie wir den Raum betreten, wo wir stehen. Das spricht alles und erzählt was über uns. Das heißt, ich komme eigentlich mehr vom Körper. Also von daher würde es nicht ganz passen. Ja, also für mich ist das körperliche und mentale Präsenz beides. Selbstverteidigung, ja.
Nicht, nicht
oder
einfach, ja.
Behauptung, nee, das ist nicht ein gutes Wort. Selbstermächtigung, finde ich
vielleicht,
ein super Wort.
Ja. Ja,
also es gefällt mir natürlich total gut.
Oder ja, Vertrauen in sich selbst wiederzufinden, sozusagen. Sowas auch in die Richtung. Ne?
Klar, das findet natürlich
Vertrauen
statt.
Vertrauen zu sich zu finden.
Ja, das ist natürlich ein wichtiger Punkt da. Also einer der Werte, ich habe hier mal so eine Sammlung gemacht von den Werten, die entstehen, wenn wir einen Vorgang präsent leben. Denn man redet ja so leicht, ja, ich habe so bestimmte Werte. Ja, und die Frage ist ja für mich immer, ja, schön, dass sich jemand Gedanken über Werte macht. Die Frage ist, ob das gelebt wird. Also in Unternehmen zum Beispiel, da gibt es ganze Philosophien, was da gelebt wird. Und dann ist halt wirklich sehr die Frage, findet das auch statt? Oder ist das nice to have als Slogan? Ja. Und ja, wenn wir präsent sind, ist es erstmal eine Bewusstheit. Dann geht es mit einer Wertschätzung des Augenblicks einher und einer Wertschätzung des eigenen Augenblicks, also des eigenen Lebens letztendlich. Eine gewisse Art von Verbundenheit entsteht mit mir selbst und dem, was mich umgibt. Was man auch sagen kann, dadurch entsteht ja auch eine Art Respekt. Ich gehe wertschätzend, respektvoll mit diesem Augenblick um. Möglicherweise entdecke ich neue Perspektiven, weil ich entspannter bin. Es entsteht ein Gefühl von mehr innerer Freiheit. Eine größere Gelassenheit in diesem Augenblick. Ich lasse diesen Moment stärker zu. Und ich finde, es entsteht auch sowas, dass ich Teil eines Ganzen bin. Also ich erlebe mich nicht mehr so isoliert, sondern stärker, ja, verbunden mit dem, was mich umgibt. Es entsteht Verantwortung, der Begriff, der am Anfang mal fiel. Ich verantworte das, was ich gerade tue. Und letztendlich fühlt sich das souveräner an. Also diese Werte entstehen, wenn es uns gelingt, momenteweise präsent zu sein. Und es ist immer eine Frage des Augenblicks. Also manche denken dann, ja, du bist ja Schauspielerin, du bist präsent. Das stimmt natürlich überhaupt nicht. Ich kann präsent sein, aber es bedarf der Bewusstheit, es auch zu sein. Klar, wenn natürlich ein Moment ist, wir kennen ja alle präsent sein, ne? Als Kinder waren wir unglaublich präsente Menschen, ja. Da waren wir voll in den Vorgängen drin, haben gespielt und sieht man ja auch, wenn man Kinder anguckt und vielleicht gibt's noch eine kleine Erinnerung in uns, wir alle wissen, was das ist. In ganz glücklichen Momenten sind wir vielleicht auch präsent. Die Frage ist immer, gelingt es uns auch Präsenz herzustellen, dann, wenn es nicht leicht ist?
Sau schwierig.
Ne? Sau schwierig, also, so ist es. Also, sehe ich genauso. Sau schwierig. Also weil ich will ja eigentlich weg. Ja, ich will das gar nicht aushalten müssen, diesen Augenblick. Ja. Ja.
Also vor allem, ne, wenn ich jetzt mir vorstelle, wenn jetzt unsere Zuhörerinnen jetzt da draußen an den Radiogeräten sitzen und uns versuchen, wirklich diese ganze Stunde uns zuzuhören, wie wir hier reden und wirklich mit seiner ganzen Präsenz vor dem Audiogerät, vor dem Radiogerät sozusagen sitzen. Oder stehen oder laufen.
Oder Gymnastik machen. Ich würde mich mal ein bisschen strecken jetzt. Ich würde ein paar Rollen auf dem Boden machen. Ja. Also man kann sich ja bewegen und zuhören. Ja. Also es bedarf ja nicht einer starren Haltung. Mhm. Ich finde, Hören ist was ganz Tolles, weil wir da die Freiheit haben, unterwegs zu sein, die Blumen zu gießen, Löcher zu stopfen, keine Ahnung, Kaffee zu kochen. Und ich kann ja hören und Kaffee kochen. Ja, ist ja möglich.
Du hast vorhin auch einen Punkt genannt, da wollte ich sozusagen nochmal nachhaken. Mhm. Was bedeutet Freiheit für dich?
Oh Gott, auch riesiger Begriff.
Oder was verstehst du darunter? Weil du vorhin hast ja von Freiheit auch gesprochen. Und,
großer Begriff.
Das ist natürlich ein großer Begriff und kann natürlich auch unterschiedlich interpretiert werden.
Freiheit. Wirklich schwer. Also ich verknüpfe damit, dass ich nach Möglichkeit dem folgen kann, was mich interessiert, dass ich die Freiheit habe, da mich zu entfalten und dass diese Freiheit nach Möglichkeit damit einhergeht, dass durch meine Freiheit andere nicht unterdrückt werden. Was schon nicht einfach ist, ja, und auch immer wieder nicht funktioniert, natürlich. Sich dann wenigstens ein Bewusstsein davon habe, dass es nicht so ist. Oft ist man eben nicht präsent und nimmt es nicht wahr und das eigene Handeln unterdrückt oder kränkt andere, ja. Passiert jedem immer wieder. Wenn es einem gelingt, es dann irgendwann trotzdem wahrzunehmen und sich zu entschuldigen oder da in Dialog zu gehen, da eine Transparenz zu schaffen, ist schon viel gewonnen. Ja, weil ich glaube, das wird niemandem gelingen, die eigene Freiheit und die Freiheit der anderen immer zu würdigen. Wäre wunderbar. Und noch die Erde, die Freiheit der Erde, die Freiheit der Tiere zu würdigen. Also steckt ja da alles drin. Denn die eigene Freiheit ist ja nicht unabhängig von der Freiheit anderer. Also ist natürlich klar, ein Bewusstsein hier zu haben, wo wir leben, wahrnehmen, was für eine Möglichkeit eigentlich von Gestaltung hier ist im Vergleich zu vielen anderen Ländern, wo eine ganz andere Armut herrscht, andere Abhängigkeiten, wo Krieg herrscht, wo einfach andere Themen da sind, ja. Das wahrzunehmen, das empfinde ich auch als Freiheit und Bewusstheit. Also nicht immer, dass wir dann auch gleich was ändern können, aber es wenigstens mal wahrnehmen, damit wäre ja schon mal echt viel gewonnen. Viele Leute nehmen das Wertschätzen gar nicht Demokratie, also wie immer auch diese Demokratie jetzt aussieht, ja, natürlich gibt es auch ganz vieles, was da zu verbessern ist, gar keine Frage, oder zu verbessern, wirklich demokratischer zu sein, aber auch wahrzunehmen, was ist, das finde ich wahnsinnig wichtig.
Und du hast ja erzählt, dass du ein Buch geschrieben hast, das übrigens Präsenz, Handlungsspielräume erkennen und gestalten heißt. Und das alles, was wir jetzt besprochen haben sozusagen, steht das alles da drin?
Also das ist mehr ein Übungsbuch, sag ich mal. Ja, es steht was über die Möglichkeit, was ist überhaupt Präsenz, was ist das für eine Qualität? Dass es der Gegenspieler zu Stress ist, steht da drin. Wie die Atmung funktioniert, steht drin. Körperliche, alles was zum Thema körperliche, stimmliche, sprachliche, rhetorische Präsenz, Präsenz in der Kommunikation und anhand von ganz vielen Situationen, Präsenz in der Führung von sich selbst und andere und Prozessen. Und das letzte Kapitel heißt Ausblick. Das ist der politische Aspekt sozusagen. Was würde geschehen, wenn wir alle präsenter wären und alle die Werte, die durch Präsenzsein entstehen, dadurch ja auch bewusster leben? Wie würde sich Gesellschaft von innen heraus verwandeln? Das ist meine Utopie, ja. Muss ich sagen. Ja. Anmut spart nicht noch Mühe.
Ja, also das wäre jetzt wahrscheinlich, also genau, wäre jetzt wahrscheinlich sogar meine Abschlussfrage, jetzt bevor wir gleich zum Ende kommen, ja, was sozusagen deine Utopie ist. Und das wäre sozusagen deine Utopie, was du gerade schon beschrieben
ja,
hast.
Ja, also dieses, ich finde, da steckt was Anmutiges drin. Also es bedarf des Mutes der Wahrnehmung und es bedarf der Verantwortung, da immer wieder reinzugehen. Und ja, das wünsche ich mir, dass es mir immer wieder gelingt und das wünsche ich natürlich auch allen anderen.
Jetzt nochmal kurz zum Abschluss.
Oder wünschen. Also ich finde, das ist ein aktiver Vorgang. Von wünschen verabschiede ich mich gerade.
Ja. Zum Abschluss, sag doch mal, wie kann man dich erreichen?
Ah, zum Beispiel übers Internet unter Ehinger Präsenz. Oh, ja, über Ehinger Präsenz ist meine Webseite. Da stehen Telefonnummern, da steht E-Mail-Adresse und ich freue mich gerne, in Kontakt zu kommen und auch das, wenn es Leute gibt, die sich für das Thema Präsenz interessieren und die auch Lust haben, das weiter mit mir zu erforschen, wäre ich total froh, wenn da jemand ist, auch mal mit dem Blick von draußen, weil ich bin wirklich eher Handwerkerin, sage ich mal, und mich interessiert es sehr stark, wie kann es stärker in Gesellschaft hineinwachsen.
Und kriegst du da auch viele Anfragen?
Über dieses Thema? Nö, bisher noch nicht. Deswegen bin ich ja froh, mal in einer politischen Veranstaltung, Sendung zu sein, um dieses ins Bewusstsein zu heben, dass damit Wandlung möglich ist. Weil das heißt, die Aufmerksamkeit vom Was mehr auf das Wie zu lenken. Also von daher bin ich sehr dankbar, dass du mich eingeladen hast, um das mal sichtbarer zu machen. Das ist nicht nur, um mal präsent aufzutreten und Eindruck, sage ich mal, zu schinden, sondern es geht darum, Veränderungen zu bewirken.
Also sozusagen jetzt an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, ist das hier sozusagen die Aufforderung hier von der Michaela, euch, wenn ihr für euch das Thema Präsenz nochmal vielleicht auch ausführlicher interessieren oder auseinandersetzen wollt,
ja,
und das sozusagen auch weiterentwickeln wollt.
Sehr gerne. Einfach mit mir Kontakt aufnehmen oder wenn es darum geht, auch Leute zu unterstützen. Das Thema hierarchiefreie Kommunikation interessiert mich total. Also tue ich super gerne.
Ah, das habe ich in der Tat, haben wir noch vergessen zu erwähnen. Hierarchiefreie Kommunikation finde ich auch nochmal einen sehr wichtigen Punkt. Vielleicht machen wir das noch als wirklich zum allerletzten Punkt nochmal. Was bedeutet denn für dich hierarchiefreie Kommunikation?
Also ich muss sagen, der Begriff, den hat meine Tochter in den Haushalt geführt. Und ich habe echt gestaunt und dachte, wow, das ist ja super, dass die sich in ihrem Kollektiv da und mit ihren Freunden darüber auseinandersetzen, wie funktioniert hierarchiefreie Kommunikation in der politischen Arbeit. Und ich versuche das mit allen Leuten, mit denen ich arbeite, eben auch immer rauszuarbeiten, dass wir sagen, wir sind auf Augenhöhe. Es gibt keine Menschen, die unter oder über uns sind. Und dass wir lernen, uns so zu verhalten und dass wir anderen Raum geben, den wir uns ja auch selber wünschen. und da ein Bewusstsein in der Kommunikation für das Gruppengeschehen haben, dass alle gleichberechtigt beteiligt sein dürfen und wir vielleicht auch manche auffordern, sich stärker ins Gespräch zu bringen und andere bewusster auch sagen, das ist vielleicht ein bisschen viel jetzt, ja, vielleicht darfst du einen Moment mal anderen den Raum schenken. Also ein Bewusstsein dafür zu schaffen.
Vielen, vielen Dank für das Interview, Michaela. Das war Michaela Ehinger und ja, schön, dass du hier warst.
Ja, vielen Dank auch dir für die Einladung, ja. Andi. Danke.
Genau, hier ist das politische Magazin, was jeden Mittwoch um 16 Uhr auf Radio X 91.8 zu hören ist. Ja, und hier geht es natürlich auch weiter mit unserem Radioprogramm hier auf Radio X. Und zwar steht nämlich der Ben schon in den Startlöchern, der jetzt hier anfängt mit Hörnerv.